Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, auch von meiner Seite noch mal ein herzliches Grüß Gott an Sie alle. Ich freue mich, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern können. Und als ich dachte, worüber wir heute miteinander nachdenken, kam mir diese Geschichte von Naaman aus dem zweiten Königebuch, die jetzt in der Epiphanias-Zeit einer der Predigtexte ist. Es geht ja mit diesem Sonntag sozusagen der weihnachtliche Festkreis zu Ende. Der letzte Sonntag nach dem Erscheinungsfest, nach dem 6. Januar, dem alten Weihnachtsfest der ersten Christenheit. Und da denken wir daran, dass Gott unser Leben hell macht, mit seinem Licht in unser Dunkel kommt, welchen Namen es auch immer trägt. Und hier in dieser Geschichte geht es um das Dunkel, das einen Menschen ergreifen kann, wenn er krank wird. Es ist eine sehr lange Geschichte, aber wir wollen in Gänze auf sie hören. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wert gehalten. Denn durch ihm gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Land Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh nun hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm sich 10 Zentner Silber, 6000 Schekel Gold und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel, der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinem Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. Und so kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Haus Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst solle zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand über der Stelle bewegen und mich so vom Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpar, besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, Wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes samt seinem ganzen Gefolge. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Naaman, wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel wie zwei Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer bringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein. Wenn mein Herr in den Tempel Rimnons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbeten muss, wenn er anbetet im Tempel, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Und Elisa sprach zu ihm, zieh hin in Frieden. Liebe Schwestern und Brüder, das ist eine wunderbare und bewegende Geschichte, die uns da erzählt wird. Unsere Augen werden auf einen großen Mann gelenkt, denn groß und angesehen war er, dieser Naaman. Es heißt, er war Feldhauptmann des Königs von Aram, der Oberbefehlshaber der syrischen Truppen. Das würde man bei uns heute vielleicht so einen ganz oberen General nennen. Ihm gehorchten alle, und er wird als trefflich und wohlgeachtet bezeichnet, denn durch ihn hatte der König, als er auszog mit seinen Heeren, Siege erreicht, hatte sich als siegreich erwiesen. Naaman war in seinem Land ein Mann, auf dessen Befehle unbedingt gehört werden musste. Die Soldaten taten, was er sagte, und auch der König hatte eine große Achtung über ihm. Er war also sozusagen ein ganz erfolgreicher Mann, allerdings ein erfolgreicher Heide, kein Glaubender. Er hatte nur ein Problem, er war krank. Er litt an Aussatz jener Krankheit, die zur damaligen Zeit nicht heilbar war. Und heute noch gibt es in Indien und anderen asiatischen Ländern diese Erkrankung, denn wenn sie nicht früh genug behandelt wird und vor allem keine richtige Behandlung erfährt, dann leiden die Menschen da ganz schrecklich drunter. Sie bekommen furchtbare Hautausschläge, und zu jener Zeit damals verlor man sogar seine Gliedmaßen. Hände und Füße faulten sozusagen ab. Also etwas ganz, ganz Hässliches. Und weil man natürlich gerade in jener Zeit, wo es medizinisch noch nicht so viele Möglichkeiten gab, sich vor der Krankheit fürchtete, hat man kurzerhand gesagt, solche Leute sind unrein, und sie wurden hinausgesteckt vor die Städte. Wenn sie Glück hatten, brachte man ihnen dort Nahrung, aber ansonsten war es eine ganz jämmerliche Existenz. Bei Naaman war diese Krankheit wohl am Beginn. Man könnte sagen, sie war diagnostiziert, und er wusste, wo das hinführte. Es war noch nicht so, dass die Menschen sich von ihm zurückzogen, aber eines Tages würde er eine sichere Beute des Aussatzes werden. Das war klar. Nun gibt es das ja in unserem Leben, solche festgefahrenen Situationen. dass ich weiß, hier erlebe und erfahre ich etwas, was nicht so ohne weiteres wieder gut wird. Es kann eine Erkrankung sein, die auch junge Menschen schnell betreffen kann. Es kann auch das Älterwerden sein, wo man merkt, dieses oder jenes funktioniert nicht mehr so in meinem Organismus. Ich habe Schmerzen beim Laufen. Ich kann nicht mehr so herumspringen wie ein junger Mensch. Ich werde langsam vergesslich. Darunter können Menschen sehr leiden. Und da wünscht man sich natürlich, dass es wieder gut wird. Und wenn man keine Hoffnung hat, dann kann das leicht in die Verzweiflung führen. Und ich ahne, dass es dem Naaman so gegangen sein wird. Wahrscheinlich hätte er sich sonst nicht auf diese verrückte Rettungsaktion eingelassen, die Gott hier startet. Und was bewegt Gott nicht alles, um diesen Mann zu erreichen und um es zu bewirken, dass er am Ende sogar geheilt wird? Gott scheint das von langer Hand vorbereitet zu haben. Aber eigenartig, dass Gott diesem großen Mann, dem der gesellschaftlich so angesehen war, nun den Weg ganz in die Tiefe zumutet. Ich kann mir vorstellen, dass das dem Naaman sehr, sehr schwer gefallen ist. Es drückt sich ja später auch aus in der Geschichte. Und ich weiß auch, dass es Männern noch weit schwerer fällt wie Frauen, so diesen Weg nach unten zu gehen. Das habe ich doch nicht nötig, sagt man sich da. Ich doch nicht. Zu mir sollen die Leute aufschauen. Ich bin hier der Chef, der Beste, der Vorgesetzte. Gott, und das haben sie alle in ihrem Leben erfahren, geht bisweilen sehr eigenartige Wege mit uns Menschen, wenn er seine Ziele erreichen will. Und so sind es hier einige eigenartige Situationen, die Naaman erleben muss. Als die Syrer Israel besiegt hatten, da nahm man alle mögliche Kriegsbeute mit, unter anderem auch den ein oder anderen Menschen. Und so kommt es hier, du hast es vorhin schon gesagt, Hanna, zu dieser Sache, dass ein junges Mädchen aus Israel ins Haus des Naaman gerät. Sie ist nicht seine Dienerin, sie ist Sklavin seiner Frau. Doch dieses junge Mädchen, es hat ein Herz, es hat offene Augen und es sieht, wie ihr Dienstherr leidet. Und so wagt sie es, der Frau des Naaman zu erzählen, in meinem Heimatland, da lebt ein Prophet und der könnte meinem Herrn helfen. Ein Prophet, wer war das? Ein Mann Gottes, einer, der nah am Herzen Gottes war. Das heißt ja so viel wie, in meinem Land, da gibt es eine Möglichkeit, weil da ein Gott ist, der alles kann, dass Hilfe geschieht und passiert, obwohl das sonst gar nicht möglich wäre. Obwohl das sonst hier hieße, unheilbar, kein Ausweg mehr, keine Lösung. Naaman erfährt davon, um das Eck über seine Frau. Und er geht hin und berichtet es seinem König. Eine kleine Sklavin, die offenbar ihre Ohren bei Gott hatte und deren Herz weich und barmherzig war, die hier von Gott benutzt wird, um einen Weg zu bahnen. Sie hätte nicht selber vorstellig werden können irgendwo, da hätte keiner drauf gehört. Aber sie hatte sozusagen ihrer Herrin geflüstert und die wiederum ihrem Mann und Gemahl Naaman. Und so erkundigt sich Naaman, da soll es Hilfe geben. Er erzählt es seinem König und er muss den Naaman hoch geachtet haben als seinen General. Er sagt, gut, dann schreibe ich einen Brief. Den gebe ich dir mit an den König von Israel. Und da dieser König von Israel ja zu jener Zeit ein besiegter König war, hat er dann ja keine andere Möglichkeit, als dem Befehl des Königs von Aram zu folgen. Und er schreibt dort, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und weil es damals so war, wenn man etwas wollte, da gab es auch immer die Gastgeschenke und die Gaben, bekommt der nahe Mann einiges mit. Und das ist nun schon gewaltig. 10 Zentner Silber, dann wunderbare 6.000 Goldgulden und 10 Festgewänder. Als ich das so gelesen habe, dachte ich dran, wenn man manchmal im Fernsehen irgend so einen Bericht von einer Modeschau sieht, dann kommen die Leute in gewaltigen Roben dahergelaufen, die kein Mensch in seinem Alltag tragen könnte. Aber es sind eben Festgewänder. Und die Promis und Stars der Welt, wenn sie irgendwo hingehen, auf eine große Veranstaltung, auf einen Ball oder zur Oscarverleihung, dann muss so ein Gewand her, damit auch jeder staunt, was das denn für eine gewaltige Persönlichkeit ist, die da drin steckt, ob sie es nun ist oder nicht. Aber Festgewänder, die spielen da eine große Rolle, wo Leute etwas hermachen wollen. Also hatte der Naaman gewaltige Geschenke dabei. Und er kommt zu dem König von Israel mit seinem Brief und meint, nun gehen die Türen auf. Und dieser, immerhin war er ein Mann, der Gott fürchtete. Er wehrt nämlich ab, er lässt sich nicht bestechen von den Silbertalern, den Goldgulden und den Festgewändern. Er sagt, nein, das tue ich nicht. Wie käme ich dazu, dich zu heilen? Das ist doch nicht meine Aufgabe. Bin ich denn Gott, sagt er, dass ich töten und lebendig machen kann? Nein, er schickt ihn weiter. So viel weiß er. Wenn diesem Naaman Hilfe widerfahren soll, dann kommt sie von Gott. Und das ist nun etwas, was mich schon erstaunt, dass dieser König das im Herzen hat, dass er sich nicht versuchen lässt, selber nun der große Heiler sein zu wollen. Nein, er schickt ihn weiter. Und da denke ich an unser Alltagsleben. Manchmal erwarten wir ja Hilfe von Menschen, denken dieser oder jeder, er müsse uns doch helfen können. Ich kann mich an Zeiten erinnern, als auch in unserer Kirche und in den Gemeinden angefangen wurde, für Kranke zu beten. Das hat man ja lange nicht getan, dann hat man es neu entdeckt. Aber dann war es so, da muss doch ein großer Heiler beten. Und dann kam der Evangelist sowieso in irgendeine Stadt und da fuhren dann alle hin, weil sie wollten, dass dieser Mann, manchmal war es auch eine Frau, aber meistens waren es Männer, für sie betet. Die Gemeinden haben es nicht selber getan, was Jesus ja eigentlich sagt. Steht füreinander ein und betet füreinander. Nein, es musste ein Großer im Reich Gottes sein. So auch hier, der König muss es doch rausreißen. Nein, der reißt es eben nicht raus. Und Naaman, er wird zum Propheten geschickt, von dem es ganz schlicht heißt, und so hatte es jenes Mädchen aus Israel ja auch gesagt, er ist ein Mann Gottes. In ihm begegnest du Gott und dieser Gott kann dir helfen. Der König von Aram hatte alles arrangiert wie eine diplomatische Staatsaktion. Ein Herrscher gibt dem anderen, der hier der Unterlegene war, einen Befehl. Aber dieser, er tut es nicht, weil er Gott mehr achtet als die Welt. Nein, er schickt ihn weiter. Ja, immerhin, Naaman war enttäuscht, aber das tut er nun noch. Wenn es denn gar nicht anders geht, dann werden die ganzen Wagen wieder in Bewegung gesetzt, dann geht's jetzt zum Elisa. Dann muss es eben der andere sein. Es hat seine Welt schon an dieser Stelle durcheinander gebracht. Menschliche Hilfe, die erwarte ich mir oft. Wenn ich krank bin, der Doktor soll es richten. Ein guter Arzt muss her, ein guter Operateur. Das ist manchmal sehr, sehr nützlich, weil Gott uns diese alle ja geschenkt hat. Aber mir hat einmal eine alte Ärztin gesagt, die oft zu unserem Gottesdienst in Berchtesgaden kam, wissen Sie, und es war eine der ersten Frauen, die damals nach dem Krieg auch operiert hat, wissen Sie, sagt sie, ich kann doch immer nur die Voraussetzungen herstellen, damit ein Mensch gesund wird. Heilen kann nur ein anderer. Hat mich damals tief beeindruckt. Heilen kann nur ein anderer. Nicht der König, auch nicht der große Gottesmann. Nein, heilen kann nur der Herr. Und das muss Naaman hier lernen und hier erfahren. Nicht der Königshof ist es, wo er hingeschickt wird, nicht die Rosse und Wagen sind es, die helfen. Gott allein hilft. Und nun ist er auf dem Weg zu Elisa. Und nun denkt er sich, wenn ich bei Elisa ankomme, der wird sich freuen über meine vielen Silbertaler und Goldschäkel und die Festgewänder. Nein, was macht dieser Elisa? Wohl, weil es Gott ihm gesagt hat, er lässt ihn draußen vor der Tür stehen. Empörend. Stellt euch vor, hier fährt ein Wagen vor mit vielleicht Ministerpräsident Söder oder gar Bundeskanzler Scholz. Und die kommen und sagen, ich will hier ganz gerne, dass man mir hilft in der evangelischen Gemeinschaft an der Kreuzstraße. Und ihr sagt, nein, wir sind nicht die Helfer. Da musst du woanders hingehen. Und Gott sagte ihm, Elisa, dieser Mann soll sich 7-mal im Jordan eintauchen. Was ist das denn Komisches? Das sind so diese eigenartigen Führungen Gottes, die sie vielleicht auch schon erlebt haben. Manchmal sagt Gott uns irgendetwas, den sollst du jetzt besuchen oder dem sollst du einen kleinen Liebesdienst erweisen oder dem sollst du dies oder jenes sagen oder ihm anbieten, ich bete für dich. Und dann kann ich es eigentlich nur tun. Und wenn ich auf die leise Stimme höre, diesen inneren Impuls und mich auf den Weg mache, dann kann Gott Gutes tun und wirken durch mich. Wie gut, dass der Elisa wirklich ein Gottesmann war. Er hört auf seinen Herrn und er sagt nicht, wunderbar, jetzt bekomme ich Geld für die Gemeinde oder für irgendetwas, das sahne ich jetzt alles ab. Nein, er schickt den Naaman, den großen General, mit seinen Streit- und Geschenkewagen weiter. Er sagt, geh du hin zum Jordan. Und da kann ich mich nun in der Tat gut hineinversetzen in den Naaman. Das war schon empörend. Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan. Eine ganz einfache Sache soll er tun. Aber das ist so schwierig. Denn hier geht's nicht darum, was hier geschieht, sondern es geht um Gehorsam. Naaman soll nun nicht auf den Befehl eines Königs, sondern auf das Wort eines Gottesmanns, eines Propheten hören. Und der begibt sich nicht einmal hinaus vor die Tür, um mit ihm auch persönlich zu reden und zu beten. Ich dachte doch, jetzt betet Evangelist sowieso für mich und dann werde ich gesund. Oder jetzt kommt ein gewaltiger Prediger und dann verändern sich in der Gemeinde die Dinge. Wie ist das denn, wenn Gott mich plötzlich zur Schwester und zum Bruder sowieso schickt und sagt, geh doch mal dahin, dass die Geschwister für dich beten. Ich dachte doch, wenn schon so ein großer Gottesmensch in der Stadt ist, dann will ich da gesegnet werden. Das ist doch viel mehr Segen. Komisch, dass es bei Gott so anders ist. Gott hat uns einander geschenkt und er braucht Menschen, deren Herzen bewegt sind, die offen sind, gehorsam zu sein, so wie diese kleine Sklavin hier, die sich ja auch hätte sagen können, wie soll ich etwas sagen? Ich bin doch völlig unwichtig. Aber die tut's aus Gehorsam. Und dann der König, der sagt, ja, ich könnte jetzt hier groß rauskommen, könnte die Wagen voller Gastgeschenke ausladen lassen, aber wer bin ich denn? Wenn Gott mir sagt, das ist jetzt nicht deine Aufgabe, hier groß rauszukommen, dann muss ich es lassen. Und so geht es weiter und weiter, bis schließlich der Naaman ziemlich dumm dasteht. Er soll sich im Jordan waschen. Und das ist nun zu viel für ihn. Wir sind doch alle oft ganz schön stolz. So etwas Kleines, so etwas Einfaches, das will er nicht tun. Er ärgert sich und er will abreisen. Es heißt hier, Zorn und Wut hat ihn sozusagen ergriffen. Und nun ist wieder Gott auf dem Plan. Und ich staune in dieser Geschichte ganz besonders darüber, wie Gott immer wieder Menschen benutzt. Nun sind es die Diener vom Naaman, die sich denken, jetzt passiert etwas Ungutes. Jetzt ist er so stolz, unser Herr, dass er die Hilfe, die ihm doch vor den Füßen liegt, nicht annehmen will. Und als Naaman sozusagen am Abrauschen ist, als schon die Wagen wieder bereitstehen, um nach Hause zu fahren zum König von Aram, da weiß er und da sagen ihm die Diener, das darfst du jetzt nicht. Und irgendwo muss Naaman gespürt haben, auch wenn er das nicht gewohnt war, dass einfache Leute ihm Befehle gaben. Ein General, dem vielleicht ein so ganz einfacher Soldat, ich kenne die Rangabzeichen nicht, aber so ein ganz einfacher, vielleicht einer, der gerade die ersten 3 Monate Militärdienst macht, der geht zum General und erzählt ihm da was. Da weiß ich schon, als jemand, der nicht vertraut ist mit diesen ganzen Dingen, das geht nicht. Das waren die alleruntersten in Naamans Trupp, die sagen, kehr du um, tu, was der Prophet, der Gottesmann dir gesagt hat. So verständlich der Frust des Naaman ist, nun muss er, und das kann ich mir hier so bildlich vorstellen, herunter von seinem hohen Ross. Sagen wir ja manchmal, du sitzt ganz schön auf dem hohen Ross. Ja, du bist nicht bereit, den Schritt der Demut zu tun. Und der Schritt der Demut ist immer das, wenn ich vom Geber zum Empfänger werde. Wir geben alle gerne. Wenn ich Geschenke habe, die ich dem anderen bringen kann, dann weiß ich, ich bekomme Achtung und Ehre. Aber wenn ich komme und ich sage, ich brauche Hilfe, ich kann jetzt nur nehmen und empfangen, das ist nicht so einfach. Und deswegen sind auch diese Zeiten, wo wir schwach sind, wo wir vielleicht krank sind oder irgendein persönliches Leid erleben oder wo wir merken, dass im Laufe unseres Lebens die Kräfte nicht mehr, sondern weniger werden, so schwer für uns. Denn da brauche ich vielleicht jetzt plötzlich Hilfe und Gebet und Zuwendung anderer. Und solange ich stolz bin, und das geht wahrscheinlich uns allen so, ist das schwer anzunehmen. Naaman muss sozusagen herunter von seinem hohen Ross. Wenn ich empfangen möchte von Gott, dann kann ich nicht bei meiner eigenen Stärke bleiben, dann muss ich Herz und Hände öffnen, damit Gott geben kann. Und man sagt ja, uns Christen, die wir in einer Umgebung leben, wo wir reich sind, fällt dieses Empfangen so schwer, weil wir eigentlich alles haben und außer ab und zu, wenn es an die Grenze geht, im Grunde auch nichts brauchen. Das muss Naaman hier lernen. Hilfe gibt es dort, wo ich heruntersteige vom hohen Ross, und er wird bereit, sich zu demütigen und zu empfangen. Er steigt in den Jordanfluss, obwohl er sich denkt, warum bin ich hierher gekommen? In Damaskus, die Flüsse sind viel schöner und viel sauberer, denn der Jordan, der war oft ausgetrocknet und schlich so dahin wie ein Rinnsal. Aber er tut es. Und da ist dieser kleine Satz, der mich schon berührt, da wurde sein Leib wieder rein, wie der Leib eines kleinen Kindes. Das machen wir alle gerne, wenn irgendwo Kinder sind, dass wir ihre Haut berühren. Oder wenn sie Enkelkinder haben, wenn man so ein Kind oder vielleicht sogar ein Baby im Arm hat. Wie zart ist die Haut. Da ist noch gar nichts gealtert, verdorben, kaputt. So eine Haut hat Gott dem Naaman geschenkt. Der dabei war, schwer zu erkranken, bekommt sozusagen ein neues Organ, das ist die Haut ja auch. Die Haut war so weich und so sauber wie die eines kleinen Kindes. Und da wird nun sein Herz berührt. Da merkt er, hier ist ein anderer Gott als den ich kenne oder als die Götter, die ich kenne. Naaman, der Heide, erkennt Gott und findet Gott. Allerdings nun ein bisschen anders, als wir das denken. Das heißt hier nicht, der Naaman hat sich nun bekehrt, sein ganzes Leben geändert, ist nicht mehr zurückgegangen zum Heidenkönig. Nein, das weiß Naaman. Das ist sein Dienstplatz, der Ort, wo er zu sein hat. Und so wird ihn seinen Weg zurückführen in seinen alten Beruf. Er wird weiterarbeiten als Feldherr des Königs von Aram. Aber er wird es anders tun. Noch einmal versucht er, dem Elisa nun doch noch seine Goldschäkel und all die Dinge anzudrehen. Weil er sich sagt, wenigstens, und das kennen wir auch alle gut, muss ich jetzt zurückgeben und wieder gut machen, wenn ich schon so viel empfangen habe. Wenn ich ein großes Geschenk von jemand bekommen habe, dann muss ich das irgendwie vergelten und dem auch etwas schenken. Nein, bei Gott ist es anders. der gibt gratis. Und so fahren die ganzen Wagen mit den Festgewändern und den wunderbaren Geldgeschenken zurück ins Land des Königs von Aram. Naaman denkt sich, was mache ich denn jetzt? Und da ist ein seltsamer Gedanke. Ich würde gerne ein wenig Erde mitnehmen. Erde von dem heiligen Grund, wo er Gott erlebt hat. Und das jetzt nicht so als Fetischzeichen oder sonst als irgendetwas, nein, als Erinnerungszeichen. Ich packe mir sowas ein, wie ich mir manchmal im Urlaub einen Stein vom Strand einpacke, um auch zu Hause noch an die Weite des Meeres zu denken. Oder wie ich irgendetwas mitnehme, was dort schön war, damit ich Erinnerung habe an das Gute, was ich da erlebt habe. Ein bisschen Erde, so viel, wie so ein Tier tragen kann, nimmt er sich mit, das Erinnerungszeichen. Und er weiß, nun werde ich wieder zu Hause sein. Nicht als einer, der den Mund voll nimmt und sagt, ich habe mich bekehrt im Lande Israel und da ist nun alles anders geworden und nun tue ich den ganzen Heidenkram weg. Nein, er geht zurück in seinen alten Beruf. Diener seines Königs wird er bleiben. Und er sagt, wie ist das denn, wenn ich dann in den Tempel gehe und mein Herr braucht es, dass ich mich auf ihn stütze, dass ich bei ihm bin? Dann geh du, sagt Elisa. Geh du, aber behalte diesen Gott, der dir begegnet ist, im Herzen und vertraue hinfort ihm. Und wunderschön der Schluss. Keine Rede, wie nun Naaman sich zu verhalten hat, dass er, jetzt hätte ich fast gesagt, ein guter Christ sein muss oder ein guter Gläubiger. Nein, das Herz, das soll bei diesem Gott bleiben. Das, was er da erlebt hat, das kann ihm keiner mehr nehmen. Aber nun geht er als Diener und Zeuge dieses Gottes zurück zu seinem König. Und was sagt Elisa zu ihm? Nun hört er Worte des Propheten, zieh hin in Frieden. Geh als ein Gesegneter deines Gottes. Wir Geschwister, und das ist unsere Aufgabe, wenn wir Gott erlebt und erfahren haben, wenn wir ihm begegnet sind, dass wir uns dann auf den Weg machen, als Gesegnete unseres Gottes. Und wo immer wir leben, wie immer unsere Lebenssituation ist, diesen Gott dürfen wir zu den Menschen tragen. Und da dürfen wir uns auch trauen, das zu tun, was hier jenes junge Mädchen getan hat. Andern sagen und zeigen, du, da ist Hilfe, da ist Heilung und Heil, Rettung und Vergebung bei diesem Gott, den ich kenne. Wunderbar, zieh hin in Frieden. Das wünsche ich uns allen jetzt, dass wir unseren Weg in diesen Sonntag und in die neue Woche mit diesem Frieden gehen und dass wir Gott bezeugen. Und sein Friede, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.